Es gibt viele Menschen, glaube ich, die sind begeisterungsfähig. Vielleicht gehören die auch dazu. Viele lassen sich gern packen von etwas Grossem, wo man den Eindruck hat, hey, da lohnt es sich zum Anpacken, zum Einsteigen. Aber ich glaube, die einen wirklichen Unterschied machen, das sind die nicht nur anfangen, die sich nicht nur begeistern lassen, sondern die bis zum Schluss durchziehen. Wie schnell lassen wir den Fokus auf das Wichtige uns rauben. Es hat einmal jemand gesagt, das Leben ist eine Ansammlung von Ablenkungen. Wir Menschen könnten im Leben viel mehr erreichen, würden wir nicht ständig unterbrochen. Und ich glaube, das hat schon etwas. Und das wird ja immer noch schlimmer. Wie schnell lassen wir uns den Fokus rauben? Ich habe gehört, Albert Einstein hätte aus dem Grund kein Telefon in seiner Wohnung. Und sagen, er müsste vom Nachbarn telefonieren oder er hätte man müsste rufen. Ja, also ich würde nicht aufs Telefon verzichten. Aber die Frage ist schon, die wir uns stellen können, wie können wir mit diesen vielen alltäglichen Ablenkungen umgehen, damit wir uns nicht vom Wesentlichen ablenken lassen. Und um das geht es heute beim Nehemia. Der Nehemia ist echt eine ganz eindrückliche Person, finde ich. Seit rund 150 Jahren ist die Stadtmauer von Jerusalem in Trümmer gelegen. Und alle haben das schon längstens einfach als gegeben akzeptiert, haben sich gar nicht mehr gefragt, wie wir das ändern können. Und der Nehemia, der ist aufgestanden und hat gesagt, das muss sich ändern. Die Not muss gewendet werden. Und es ist eine Vision entstanden. Die Vision ist gesprungen auf viele Juden, die haben angefangen zu bauen. Und wir haben gesehen, dann ist Widerstand ausgebrochen. Zuerst von außen, dann Widerstand von innen her. Und sie haben dann beide Ablenkungsversuche abgewehrt. Und jetzt ist es erst richtig losgegangen, kann man sagen, mindestens was den Nehemia betrifft. Denn jetzt ist er ganz persönlich in den Fokus gekommen. Vorher ist das gesamte, das gesamte Projekt. Und jetzt, zack, konzentriert sich das Fadenkreuz auf den Nehemia. Weil die Finder haben gewusst, wenn wir ihn ausschalten, dann geht das ganze Projekt bachab. Und mich dunkt, dass es heute immer noch ganz ähnlich ist. Oft nimmt doch der Feind von Gott, Satan, nimmt die Leiter von einer Gemeinde ganz gezielt unter Beschuss. Weil er weiss, wenn die fallen, dann gibt es den grösstmöglichen Schaden in einer Gemeinde. Und darum bin ich so froh für alle, die auch für uns als Leitung beten, die uns helfen und unterstützen. Danke viel, viel mal. Und ich weiss, es machen einige, viele. Wirklich, sind sehr froh. Und so steigen wir jetzt in die Geschichte ein. In dem sechsten Kapitel, da wird uns berichtet von drei perfiden Attacken auf den Nehemia. Wir lesen in die erste Attacke, den ersten Versuch, in den ersten beiden Versen. Da heisst es, als Sanballat, Tobia, der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde hörten, dass der Wiederaufbau der Mauer unter meiner Aufsicht vollendet und keine einzige Lücke darin verblieben war, nur die Torflügel waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die Tore eingesetzt, schickten Sanballat und Geshem mir eine Nachricht. Komm, wir wollen uns in Kephirim im Tal Ono treffen. Also die Mauern, die sind fertig gewesen, aber die Tore sind noch nicht eingesetzt gewesen. Das heisst also, der Abschluss von dem ganzen Projekt ist ganz nahe bevorgestanden. Ist aber noch nicht fertig gewesen. Man ist nur fast fertig gewesen. Und das ist eigentlich ganz ein heikler Moment. Weil überlegt mal, der Nehemia hat die Ziellinie gesehen, die Pfanne ist die Ziellinie. Und er ist müde gewesen. Und es heisst auch irgendwo, zeitweise haben sie Tag und Nacht Kleider nicht abgezogen. Weil sie müssen bereit sein wegen diesem Angriff. Und er hat gesehen, jetzt haben wir es dann bald. Und wahrscheinlich hat er langsam gedacht, hey, jetzt könnte man dann bald mal zurücklehnen. Vielleicht hat er schon den Prosecco kalt gestellt für das Fest, wenn sie dann über die Ziellinie kommen. Aber sie sind noch nicht drüber gewesen. Und das ist so heikel. Darum haben die drei Finden den letzten, beziehungsweise die Finden drei letzten Versuche gestartet, das Ganze zu stoppen. Und zwar jetzt plötzlich mit einer ganz anderen Strategie. Nicht mehr mit Kriegsgeschrei, sondern mit Kuschelkurs. Das ist jetzt aber schon noch nett von diesen beiden. Sie laden den Nehemia ein. Wahrscheinlich zu einem Kaffeekränzchen. Ich meine, jetzt haben sie wahrscheinlich doch eingesehen, dass es nicht gut war, was sie gemacht haben. Sie wollen wahrscheinlich jetzt Kriegsbeile begraben, wollen sich irgendwie, einen Frieden schliessen. Und darum laden sie ihn ein auf Kephirim. Was für eine nette Geste. jetzt sind sie doch noch als richtigen Ufer gekommen. Nein, das ist ein hinterhältiger Ablenkungsversuch. Kefirim liegt 48 Kilometer entfernt von Jerusalem. Und wenn der Nehemia dort hin wäre, hätte er die ganze Baustelle, grosse Baustelle verlassen für einige Zeit. Und sie hätten auch unterwegs genug Möglichkeiten gehabt, um einen Anschlag zu machen auf ihn. Der Nehemia ist ja nicht blöd, der durchschaut das Ganze. Und es heisst da, dass sie aber planten, mir etwas anzutun, ließ ich ihnen durch die Boten folgende Antwort überbringen. Ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie unterbreche, um zu euch zu kommen. Also, was gut tönt, das ist noch lange nicht immer gut. Gerade auch der Widersacher von Gott, der probiert uns auch mit guten Sachen abzulenken vom Wesentlichen. Beim Nehemia war das ein Friedensangebot. Und ich meine, als gläubige Menschen müssen wir doch die Ersten sein, die bei einem Friedensangebot einschlagen und sagen, ja, ist gut, machen wir, oder gehen wir darauf ein. Aber er will uns verzetteln. Also in dem Fall hat er einfach das verzetteln. Er ist so hinterlistig. Widersacher ist hinterlistig. Es gibt Gutes, das er uns anträgt, das aber gleich nicht gut ist, weil es nicht dran ist, weil es uns ablenken wird. Und das gilt ja für eine ganze Gemeinde. Ich meine, als Gemeinde, wir könnten ja noch viele neue Bereiche probieren zu gründen und in dem ganz viel Gutes zu tun. So viel Gutes, bis wir alle unter dem Tisch liegen und die Zunge am Boden haben. Also, da ist vor allem auch Gefahr bei einer motivierten Gemeinde, die die Not sieht, die auch aktiv ist. Und das Prinzip läuft ja ähnlich auf der privaten Ebene, persönlichen Ebene. Oft sind es gute Gelegenheiten, die uns von zentralen Aufgaben ablenken. Oder hast du die Gelegenheit, die Werbung heutzutage gesehen, die Gelegenheit jetzt, bis dann und dann und nachher ist es vorbei, du musst es nutzen. Und irgendwie so ähnlich läuft es ja auch dann bei uns im Blick vielleicht eine gute Gelegenheit auf Freizeit oder im Blick auf Karriereleiter. Aber der Nehemia zeigt uns, verliere nicht deine Hauptaufgabe aus den Augen. Wo will Gott mit dir dranbleiben? Wo will er mit dir, in welchem Bereich ist für dich die göttliche Mauer angesagt zu bauen? Vielleicht ist das eine besondere Zeit mit der Familie, wo du sagst, hey, ich will dort neu Gewicht drauflegen. Dann lass es aus den Augen. Vielleicht ist das, dass du sagst, hey, ich will mehr in die Gemeinde investieren. Oder ich will mehr mit Freunden zusammen sein, die es noch nicht kennen. Dann lass dich nicht ablenken. Und darum schau hinter die Gelegenheiten, die sich dir bieten. Fördere das jetzt, die freundliche Einladung, fördert das mein Leben mit Gott, mein Vorwärtsgehen oder lenkt es mich ab? Ich habe schon einmal von Christen gehört, wenn es um die Gelegenheit gegangen ist, sie sagt, ja, ich bete, wenn die Türe aufgeht, dann ist es von Gott okay und wenn sie zubleibt, ist es nicht okay. Und manchmal ist es wirklich, stimmt das auch, aber ich habe schon mehr als einmal, schon oft erlebt, wie Christen so gebetet haben, die Türe ist aufgegangen und es war nachher nicht okay gewesen. Die sind dann durchgegangen und man hat sie nicht mehr gesehen, eigentlich im Blick aufs Wesentliche. Sie sind nicht mehr verfügbar gewesen für Gott. Also fragen wir bei der Beurteilung von Gelegenheiten, fördert es meinen Glauben? Oder tut es ihn hindern? Nimm doch das auch als Entscheidungskriterium. Nicht jede Einladung an ein Fest, nicht jede nette Person hat guten Einfluss auch auf mein Glaubensleben. Und darum kann es durchaus auch sein, dass es mal wichtig ist, sich auch zu distanzieren von einer Person oder auch von Möglichkeiten, weil es eben mich ablenken würde. Und das braucht ja schon auch Mut. Es braucht auch Mut, um mal Nein zu sagen, aber es ist nötig, es kann nötig sein, dass wir unser Feuer für Jesus behalten können. Der Widersacher, der will uns ablenken. Manchmal denkt man, ja, es ist irgendwie so etwas wie so im Fernsehen, oder? Man hört, ja, da hat es einen Widersacher von Gott und so. Aber das ist so real, der ist da, der will uns wegziehen vom Entscheidenden. Und vielleicht weiss er sogar gerade aktuell, hey, das ist genau so ein Punkt. Und jetzt musst du sagen, ja, sage ich jetzt Nein oder mache ich es gleich? Wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, so eine vermeintlich gute Gelegenheit, dann überleg, denk an Nehemia. Er hat gesagt, ich habe ein grosses Werk zu verrichten. Darum kann ich nicht hinabkommen. Und das grosse Werk, das ist viel, viel entscheidender als die Ablenkung, wenn sie nur so verlockend ist. Und der Nehemia, der reagiert ziemlich stark. Und das ist auch nötig, weil die Typen geben nicht so rasch auf. Viermal schickten sie mir die gleiche Botschaft und jedes Mal gab ich dieselbe Antwort. Also viermal. Hey, die haben ja Nerven. Oder? Die haben Ausdauer. Viermal. Aber er ist standhaft geblieben. Und ich glaube auch, wenn wir so eine Versuchung, so eine Ablenkung abwehren, dann sind wir noch nicht am Ziel. Dann sind wir noch nicht fertig. Dann müssen wir es erst das zweite Mal abwehren. Und das dritte Mal. Und das nötige ist das vierte Mal. Aber das freundliche Lockmittel, das hat gescheitert. Und dann haben die Bad Guys Strategieänderung gemacht. Sie sind zum nächsten Punkt gekommen. Das ist die zweite Versuchung, nämlich Verleumdung durch Gerüchte. Als erste so eine nette Einladung, oder? Kuschelkurs. Und jetzt Verleumdung durch Gerüchte. Wir sehen hier, ab Vers 5, da heißt es, beim fünften Mal schickte Sanballat seinen Diener mit einem offenen Brief in der Hand zu mir, in dem stand, die Leute und Geschem sagen mir, dass du und die Juden einen Aufstand planen und dass ihr deshalb die Mauer wieder aufbaut. Ihrem Bericht nach willst du ihr König werden. Du hast dir sogar Propheten bestellt, die über dir in Jerusalem ausrufen sollen, seht, Juda hat wieder einen König. Dieser Bericht wird auch dem König zu Ohren kommen. Man mach dich also auf den Weg und lass uns die Sache besprechen. Also der Sanballat, der schickt einen offenen Brief. Und das ist mal ziemlich atypisch. Die sind sonst immer versiegelt gewesen. Und der schickt er offen, natürlich ganz bewusst, weil das soll sich verbreiten. Das Gerücht soll sich in Jerusalem verbreiten. Und das lautet das Gerücht, der Nehemia, der wolle die Mauer nur aufbauen, damit sie ein neues Königreich erstellen können, Königreich Juda, wo er der König sei und sie sich dann würden von Persien also abnabeln. Und er sagt dann quasi, hey, Nehemia, wenn das am Perserkönig zu Ohren kommt, das wird nicht gut enden für dich und für die Juden. Komm, triff dich mit mir, ich helfe dir, ich bin auf deiner Seite. Diese Art von Angriff ist besonders heimtückisch. Gerade auch für Leiter, weil er geht zum Rufmord. Und das ist gäh, oder? Wenn Gerüchte die Autorität eines Leiters untergraben und die Untergebenen das nicht checken, dann fangen sie an zu schwätzen. Und fangen an, irgendwo auch unsicher zu werden. Und das ist jetzt eine grosse Herausforderung für den Nehemia. Was macht er? Er sagt, oder es heisst, ich schickte ihm als Antwort, es ist nicht so, wie du sagst. Du hast diese Geschichte frei erfunden. Also der Nehemia lässt sich nicht daraus bringen. Er lässt den Fokus auf das Werk nicht nehmen. Sogar jetzt, wo sein eigener Name durch den Schmutz gezogen wird, bleibt er dran. Und das, finde ich, das zeugt wirklich von einer sehr starken Persönlichkeit und von einer tiefen Verbindung mit Gott. Gott gibt ihm seinen Wert. Gott gibt ihm die Berufung. Und zwar heisst die Berufung nicht, wasch deinen Namen rein, sondern bau die Mauer auf. Ja, mir ist auch aufgefallen, die Antwort ist extrem kurz. So, es ist nicht so, wie du sagst, du hast diese Geschichte frei erfunden. Punkt. That's it. Also, wenn ich da so angeschossen wäre, ich würde wahrscheinlich einen halben Roman schreiben und erklären, warum jetzt sicher nicht und es macht ja auch keinen Sinn und ich habe es wirklich nicht und ich bin gar nicht dort gewesen und so weiter. Aber der Nehemia, der hat so ein gutes Gewissen, der weiss genau, hey, seine Motivation, das ist nicht, dass er irgendwo für sich selber etwas aufbauen will, sondern dass er macht es für Gott und für die Juden als Schutz. Also, er hat eine gute Motivation. Was lernen wir an dieser Stelle für uns? Bis dahin. Wir können mal lernen, bitte bis Endstation für Gerüchte. Sind wir Endstation für Gerüchte? Wenn jemand kommt und sagt, hast du gehört, das? Dass du sagst, hey, das ist glaub ich, nicht so gut, wenn man das jetzt so weiter sagt. Weil wir wissen gar nicht genau, ob es stimmt. Und selbst wenn es würde stimmen, muss man die Motivation hinterfragen, warum man das jetzt weiterverzählen soll. Weil sehr oft ist es dann irgendwie doch, geht es unter Kategorie schlecht reden über andere. Auch vielleicht sogar manchmal tarnt als fromme, als etwas Frommes, als Gebetsanliegen. Darum klinken wir uns da aus und sagen, hey, nein. Wenn du Mut hast, sagst du mal, er soll es doch nicht weiterverzählen, er soll doch hören. Und sonst, aber das wäre am besten, ganz nett kann man so sagen. Aber auch, dass man dann selber sicher der ist, der es nicht weitergibt. Wir wollen unsere Gemeinde schützen. Wir wollen das Gemeindeklima schützen und auch andere Menschen, indem wir eben mit den Gerüchten noch negative Wahrheiten so weiter erzählen. Weil wenn man etwas belastet, dann, dann kann man das mit der Vertrauensperson besprechen. Und dann ist es aber auch deklariert als vertrauliches Gespräch, wo man ernsthaft so meint, aber dass man es nicht einfach weitergibt. Lassen wir uns nicht vom Feind missbrauchen. Das ist das Erste, was wir lernen können. Endstation für Gerüchte. Und das Zweite, wenn es über uns Gerüchte gibt, ja, vielleicht sogar Lügen, das ist happig. Und ich denke, dann ist es gut, mal tief durchschnaufen und sich besinnen, hey, ich habe ein gutes Gewissen. Und darum wird Gott für mich kämpfen. Ganz ähnlich sagt es der Petrus. Er schreibt, und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Mit einem guten Gewissen. Oder? So können wir Versuchung widerstehen, die ganze Kraft zu investieren, unseren Namen reinzuwaschen. Weil wenn man das macht, dann nimmt man automatisch den Fokus weg auf Jesus und auf das Entscheidende, dann dreht man uns um uns selber. Und das ist auch etwas, wo man das Feuer verliert. Aber das ist, ich finde das recht herausfordernd. Also das ist so einfach predigt, aber ausgelebt ist dann schon viel schwieriger, aber ich glaube, es ist doch der richtige Weg. Ein Pastor hat einmal gesagt, bist nicht besorgt um deinen Ruf, bist besorgt um deinen Auftrag. Jesus weiß besser als wir alle anderen, wie das ist, wenn Gerüchte über einen verbreitet werden, die sogar Lügen. Weil Jesus ist ja durch Lügen sogar ans Kreuz gebracht worden. Man hat ihn zu einem Schwerverbrecher gemacht. Das ist echt krass. Obwohl er der war, also kein Mensch auf dieser Welt hat jemals nur annähernd so geliebt wie Jesus. Und ausgerechnet ihn hat man als Schwerverbrecher umgebracht. Und Jesus, finde ich interessant, Jesus hat die Menschen in ihrer Lüge gelassen. Nachdem er auferstanden ist, er ist nicht angegangen in Jerusalem auf dem Dorfplatz, Stadtplatz gestanden und gesagt, hey Leute, da bin ich wieder. Schaut, ich bin auferstanden. Jetzt habt ihr den Dreck. Ich bin wirklich Gottes Sohn. Jetzt geht alle Knast. Er hat gesagt, okay, wenn ihr das glauben wollt, dann glaubt es. Er ist nur denen erschienen, die ihm vorher schon nachgefolgt sind. Und das zeigt ja auch, dass nicht die Lüge kraftvoll ist, sondern die Wahrheit. Und die Wahrheit heisst, durch seinen Tod haben wir die Chance für ein neues, ewiges Leben. Durch seinen Tod können wir unsere Schuld ablegen. Und wenn wir vor ihm zu dem dummen Zeug stehen, wo wir gegangen haben, dann kommen wir Vergebung über. Und wir leben Jesus. Der Nehemia hat durch die Verbindung mit Gott hat er die Strategie vom Feind können durchschauen. Durch die Verbindung mit Gott. Es heisst im Vers 9, sie wollten uns nur einschüchtern und sagten sich, ihre Hände werden von der Arbeit ablassen, sodass das Werk nicht getan wird. Deshalb betete ich, um die Kraft, die Arbeit fortzusetzen. Und den letzten Satz können wir auch übersetzen mit, und nun stärke meine Hände. Und da sehen wir auch, der Nehemia war kein Superman. Auch wenn er sehr außergewöhnlicher Mann war, aber er war kein Superman. Ein Mensch wie mir, der hat neue Kraft gebraucht, dass er die Vision nicht aus den Augen verliert, nicht müde wird. Die Angriffe sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Weil, wir haben gesehen, er hat das wirklich nicht für sich gemacht. Es ist keine Eigenmotivation dahinter gestanden. Er hätte es viel schöner und ruhiger und besser gehabt in Susa am Königshof in Persien. Aber er hat dann, also die Angriffe, die Hände ihn zu Gott getrieben. Der Druck. Und er hat zu Gott gefleht, gib mir neue Kraft. Ich will nicht aufhören. Ich will dranbleiben, weil es geht um deine Sache. Und wenn du spürst, dass deine Kraft nachlässt, dass du angefochten bist, egal wie, dann nimm dir doch den Nehemia zum Vorbild und bett auch so, Jesus, gib mir neue Kraft, stärk meine Hand, dass ich dranbleibe an dem Werk, das du mit mir tun willst. Ich habe manchmal das Gefühl, ich darf mich gerne korrigieren, wenn es nicht stimmt, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen dazu neigen, dass wenn wir irgendwo unter Druck kommen und es viel wird, dass wir zuerst Abstrich machen am Reich Gottes bei Jesus. Zuerst steht und dann an erst anderen Orten. Und dann haben wir gesagt, ich will keinen Abstrich machen am Reich Gottes. Ich will ein Projekt durchziehen. Gottes Reich soll gebaut werden. Und darum glaube ich auch, dass es gut ist, wenn wir darum ringen und sagen, Jesus, ich will. Ich will wirklich dranbleiben, aber ich brauche deine Kraft. Auch die zweite Attacke hat der Nehemi abgewehrt. Und die Finde haben noch nicht aufgegeben. Das sind wirklich extrem hinderlistig. Jetzt geht es wirklich um Hinderlist. Vorher war es eine rohe Gewaltandrohung, die ersten Kapitel 4 und 5. Und jetzt geht es um Hinderlist. Und es ist noch krasser geworden. Vers 10. Später besuchte ich Schemaja, den Sohn Delaias und Enkel Mehetabels, der ans Bett des Haus gefesselt war. Er sagte: Wir wollen uns im Haus Gottes, im Inneren des Tempels treffen und die Türen verbarrikadieren. Denn deine Feinde werden kommen, um dich zu töten. Heute Nacht kommen sie und wollen dich umbringen. Also der Nehemia besucht den Schemaja, den Mann, und das muss ein Jude gewesen sein, sonst wäre er ja nicht besuchen, also ein Find wäre er nicht besuchen. Und er sagt jetzt der Schemaja, heute Nacht, hey Nehemia, heute Nacht kommen die und die wollen dich umbringen. Die wollen dich umbringen. Die wollen dich töten, heute Nacht. Na dann, gute Nacht. Also jetzt geht es als Lebige. Als Lebige. Und das musst du dir mal vorstellen, wenn das jemand zu dir würde sagen, dann würdest du vielleicht nicht mehr so cool bleiben. Oder wenn es noch über andere kommt, ja, das stimmt sowieso nicht und so, können wir drüber stehen. Aber wenn es plötzlich du angesprochen bist, oh, das stimmt ja gleich. Und vor allem, wenn du weißt, der hat ganz viel Finden rum. Und er sagt auch Gott, der Schemaja, hey, ich habe die Lösung. Wir gehen in den Tempel, schliessen uns ein, ist ein sicherer Ort. Machen wir doch. Da lebst du auch morgen noch. Das ist eine wunderbare Idee, oder? Nur ein kleines Problem, der Nehemia ist ja kein Priester und als Nichtpriester ist ihm total hart und er sagt, ins Tempelhaus jetzt gehen. Man hat das nicht dürfen. Ja, es ist sogar eigentlich unter Todesstrafe gestanden, wenn man das gemacht hat. Und außerdem, wenn er so geflüchtet wäre, dann hätten die Finder dafür gesorgt, dass das dann schon verbreitet wird. Und das hätte der Name von Nehemia eigentlich auch wieder die Autorität weggenommen, wäre unglaubwürdig geworden und die Juden wären entmutigt gewesen. Und der Angriff ist aus zwei Gründen besonders perfid. Weil der Schemaja, das war ein aus der eigenen Reihe gewesen. Also einer von seinen Leuten, der ihn derart hinderlistig versucht. Also das musst du das erste Mal verkraften. Und das Zweite, im Vers 14 lesen wir auch, dass es Propheten hat, die haben öffentlich geredet, um Nehemia Angst einzujagen. Und die Propheten, die haben ein grosses Gewicht in Israel. Ziemlich schweres Geschütz. Der Nehemia. Doch ich antwortete, sollte ein Mann wie ich vor dem Feind davonlaufen? Sollte jemand in meiner Stellung sich in den Tempel flüchten, um sein Leben zu retten? Nein, ich werde nicht kommen. Ich merkte, dass nicht Gott ihnen gesandt hatte, sondern dass er vielmehr bestochen, sondern dass er vielmehr gegen mich geweissagt hatte, weil Tobia und Sanballat ihn bestochen hatten. Sie hatten ihn gekauft, um mir Angst einzujagen und mich zur Sünde zu verleiten, indem ich seinen Vorschlag befolgte. Dann hätten sie mich in Verruf bringen und mich schmähen können. Der Nehemia hat die Hinderlist erkennen können, weil er Gottes Ordnung kennt. Und die Ordnung besagt, ein Nichtpriester darf nicht ins Tempelgebäude rein. Punkt. Und der Nehemia hat ja gewusst, der Schemaja als Jude hat das auch gewusst. Also er hat das wie durchschaut. Und aus dem können wir auch drei Sachen mitnehmen. Erstens mal, sollen wir den Rat, den andere Gläubige uns geben, ernst nehmen, aber ihn unbedingt prüfen, und zwar anhand der Bibel. Also gibt es da irgendetwas, das dagegen spricht von der Bibel her, oder gibt es Übereinstimmung? Und die Bibel ist Gottes Wort an uns, unsere Richtschnur. Und das sollten wir unbedingt nicht irgendwo anfangen, daran Abstrich machen. Und vielleicht auch darüber wehrweiseln, was jetzt könnte Gottes Wort sein in der Bibel rein und was könnte Menschenwort sein und dann gewisse Sachen nicht ernst nehmen. Also das ist das Erste, wir müssen es prüfen an der Bibel und die Bibel als Bibel stehen lassen. Und zweitens mal, dass wir die Ratschläge auch durch die Bibel prüfen können, müssen wir die Bibel in der Ganzheit auch kennen. Also wenn wir einzelne Verse rausreissen und das nur als so anschauen, kann man ganz gröber auf die falsche Spur kommen. Also man muss es im Ganzen sehen. So können wir unterscheiden, was von Gott ist und was nicht. Zum Beispiel haben wir gewusst, dass Satan durch Bibelverse Jesus versucht hat zur Sünde. Also in Matthäus 4 ist das passiert. Er hat gesagt, ja, auf dem Tempel zinnen oben ist gestanden und hat zu Jesus gesagt, komm doch runter. Es heisst ja in der Bibel, dass du wirst beschützt werden. Du wirst nicht mal den Fuß am Stein anstoßen. Das ist ein Bibelvers aus den Psalmen. Und es kann sein, dass Gott, der Teufel uns den Bibelvers auch in die falsche Richtung bringen will. Darum ist es so wichtig, dass man die Bibel auch in der Gesamtheit kennt. Es heisst im Psalm 119, durch deine Gebote bin ich meinen Feinden überlegen. Ich finde das spannend. Also, wenn wir die Bibel gut kennen, haben wir einen Vorteil, einen Vorsprung. Und wenn wir sie kennen, dann können wir viel besser erkennen, was gut und was schlecht ist. Wie wir sollen reagieren. Also, es wächst unser Unterscheidungsvermögen. Und darum, lass dich durch nichts abhalten vom regelmäßigen Bibelstudium. Lass dich von nichts abhalten. Und dann merkst du, dass du irgendwo da so ein bisschen eingeschlafen ist oder so, dann kauf dir doch mal neue Bibel. Neue Impulse geben. Ich habe zum Beispiel jahrelang habe ich mit der gleichen Bibel gelesen und dann hat mir vor ein paar Jahren meine Schwiegereltern haben mir eine neue Bibel geschenkt. Und ich habe zuerst ein bisschen geschmunzelt und dachte, ja, es passt durch die Bibel, denke, meine Regale sind voll von Bibeln. Aber es sind natürlich keine meine Stilizeit-Bibel gewesen. Und das war so einfach eine ein bisschen modernere Übersetzung gewesen. Und ich habe dann angefangen zu lesen und gefunden, hey, das spricht mich noch an. Mal das gleiche Lesen auf eine andere Art. Also, kauf dir doch mal eine neue Bibel. Es gibt so tolle Übersetzungen, die richtige neue Impulse geben können. Aber bleib dran. Und wenn du etwas nicht verstehst, dann schreib dir doch das auf. Hast du vorne eine Liste, einen Zettel und schreibst auf, Vers sowieso, die Bibelstelle sowieso, das checkst du nicht. Und dann irgendwann kommst du mal vorbei zum Kaffee und wir schauen es mal an. Vielleicht weiss ich die eine oder andere Antwort. Oder du fragst Jesus direkt oder du fragst einen Kollegen. Du kannst am meisten profitieren so. Das Neue Testament redet ja von einer geistlichen Waffenrüstung und dort wird die Bibel beschrieben als Schwert vom Geist. Ein Schwert vom Geist. Und das ist, wisst ihr, viele, vielleicht vor allem Männer, finden es so cool, so Filme und so, wo Schwerter vorkommen. Und das ist ein Schwert. Und es ist vor allem cool, wenn man ein bisschen damit umgehen kann. Und es nicht immer der Scheide drin steckt und man kann es kaum rausziehen, weil es so verrostet ist. Hey, Leute, braucht euer Schwert und übt drin. Und das ist mega cool, wenn man da immer mehr reinkommt. Also das ist das Zweite, das hilft uns auch dran zu bleiben am Ziel. Und das Dritte, was wir schauen können, sie haben am Nehemia ja Angst einjagen, dass er von dem Weg abweicht. Dass er ja, die falsche Richtung geht. Aber er hat es nicht gemacht. Er ist drauf geblieben auf dem Weg. Und warum? Weil er noch mehr Ehrfurcht gehabt hat von Gott und seinen Ordnungen, als dass er Menschenfurcht hatte. Also das beste Mittel, um sich nicht vor Angst zu falschen Taten leiten zu lassen, ist es, die Anordnungen von Gott ernst zu nehmen, zu befolgen. Ehrfurcht vor Gott, eine gesunde Ehrfurcht, das hilft uns ganz fest, Menschenfurcht zu überwinden und etwas zu machen, vielleicht auch mit zitterigen Knien, aber das doch zu machen. Und dann heisst es ab Vers 15, am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen, wurde die Mauer vollendet. Als alle unsere Feinde davon erfuhren, fürchteten sich die benachbarten Völker und verloren den Mut, denn sie erkannten, dass wir dieses Werk mit der Hilfe unseres Gottes ausgeführt hatten. Jetzt müssen wir mal sehen, 52 Tage hat es letztlich gehabt. 52 Tage. Die Mauer war fertig. Jetzt angesichts dieser kurzen Dauer und dem grossen Widerstand von außen und von innen, ist sonnenklar. Ey, das war das Werk von Gott. Da hat Gott seine Hand drüber gehabt. 150 Jahre ist die Mauer in Schutt und Asche gelegen. Die Schutzmauer war nicht da. 150 Jahre. Ist jemand von uns schon 150 geworden? Hey, es wird niemand von uns. Das ist lang. 52 Tage ist es gegangen und die Mauer ist wieder gestanden. Weniger als 2 Monate. Gemeinsam war es möglich. Menschen, die sich Gottes Sache ganz verschreiben, können Gewaltiges erreichen, wenn sie sich zusammentun und sich nicht abbringen lassen. Voll dranbleiben. Können Gewaltiges erreichen. Im Moment ist gerade etwas so ein bisschen am Tun, wo ich finde, es geht in die ähnliche Richtung in Wien. Vision Europa, das Werk von der EFG Schweiz, die haben dort auch Missionare und die sind dort nicht nur um Gemeinde gründen. Sie haben eine Gemeindegründung, sie haben dort auch Bibelschule und jetzt ein neues Projekt. Sie wollen eine private christliche Universität gründen. Nicht nur Theologie, sondern verschiedene Bereiche. Und die sind voll gut unterwegs. Jetzt haben sie dann eigentlich am 12. und 13. Februar kommt dann die Visitation von diesem Gremium, wo man entscheiden muss, was für einen Antrag das gestellt wird, als Entscheidungsgremium. Und das sieht mega gut aus. Und ich hoffe fest, dass die das machen können. Eine christliche Universität in Österreich, in diesem katholischen Gebiet, also freikirchlich-christlich, kann man sagen, das ist ein Wunder. Und die haben Liegenschaften in Wien bekommen, neben dem Hauptbahnhof. Und das sind schöne Liegenschaften. Hammer. Und wisst ihr, ich denke manchmal, wenn wir noch mehr würden, miteinander glauben, fokussieren und anstreben, hey, wieso soll das in Zürich so etwas möglich sein? Also ich rede jetzt nicht von Universität, ich rede jetzt auch von unserer Gemeinde, eine Entwicklung auch zum Beispiel. Also das soll uns Mut machen. Ich glaube, Nehemia will uns Mut machen und sagen, hey, geht in diese Richtung. Mit drei unterschiedlichen Strategien hat der Find da versucht, Nehemia zu stoppen. Und jeder Versuch ist gescheitert, hat sich nicht abbringen lassen, weder durch eine süße Versuchung, noch durch Verleumdung, noch durch Drohung. Wie hat er standhalten können? Ich glaube, das sind einmal drei Punkte, die sicher wichtig sind. Er hat ganz klare Prioritäten gehabt. Ein reines Herz. Und er hat gesagt, hey, ich will das tun, was Gott sagt. Ich will der Ordnung von Gott gehorsam sein. Und so hat er jeden Versuch zurückgeschlagen. Und das wünsche ich mir auch für uns, dass wir uns in dem gegenseitig ermutigen. Und wenn wir den Weg gehen, wenn wir das beherzigen, ich glaube, dann wird es nicht so rasch aus der Bahn rühren. Von meiner Seite ist das jetzt die letzte Predigt über Nehemia. Wir kommen jetzt noch Abschlussbucke über in einer Woche vom Rainer Bamberger. Das ist ein mega begabter Bibellehrer in der FEG Schweiz. Also ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber wenn nicht, dann sage ich es euch jetzt. Und wenn ihr irgendwie da sein könnt, nächsten Sonntag, empfehle ich das euch sehr. Und in zwei Wochen dann Abschluss durch Karl Albietz. Mich hat Nehemia sehr angesprochen, einfach auch seinen festen Charakter und seine Nähe zu Gott. Und ich hoffe, dass wir uns motivieren lassen von dem Nehemia. Und immer mehr glauben, auch durch dich, durch uns, will Gott etwas Grosses bewegen. Und darum mache ich dir Mut, bleib dran, dort, wo Gott mit dir etwas am Aufbauen ist. Dort, wo du den Platz zugewiesen bekommen hast, Und lass dich nicht ablenken. Du bist an einem guten Werk. Denn Nehemia hat gesagt, ich habe ein großes Werk zu verrichten. Darum kann ich nicht hinabkommen. Halten wir doch den Satz fest. Er hilft uns, fürs Wesentliche zu leben. Und uns weniger ablenken zu lassen. Ich habe den Vers auf einen Zettel drauf gedruckt. Und beim nächsten Lied und ich den dann durch die Reihe gehe. Also wenn ihr wollt, könnt ihr so einen Zettel nehmen. Und hängt doch den irgendwo an, wo ihr ihn einfach immer wieder seht. Und mach dir bewusst, wo Gott dich aktuell wird haben und was die Vision entsprechend ist, die dahinter steht. Und dann lass dich brauchen von Gott. Lass dich nicht ablenken. Denn ich habe ein grosses Werk zu verrichten. Darum kann ich nicht hinabkommen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich würde dir vielmal Danke sagen für den Nehemia. Für das krasse Vorbild, das er uns gibt, für die Ermutigung auch, was da möglich geworden ist, was für ein riesen Werk da durch dich und durch ihre Bereitschaft möglich geworden ist. Und ich bitte dich ganz fest, hilf dir, dass wir das auf unser Leben runter übersetzen können. Dass wir uns jetzt nicht irgendwie umhauen und sagen, das ist eh viel zu gross für mich. Dass wir dort, wo du mit uns dran bist, dass wir dort können, also Sachen bauen mit deiner Kraft. Ich bitte, gib uns Mut. Gib uns die Sicht und schenk Durchbrüche, Herr Jesus. Und es wäre so schön, wenn wir einander auch würden, davon erzählen und uns ermutigen. Du bist ein grosser Gott, ein geduldiger Gott. Und lass uns in die richtige Richtung gehen. Gib uns Schwung und Kraft. Und danke einfach vielmals. Amen.